Dieser Podcast wird präsentiert von Remfeld Precision Gun Care. Krieghoff. Hundenavi. Dein Hund verdient das Beste. Hundenavi Hundeschutzwesten bieten professionellen Schutz durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung. Sicher, langlebig, stabil.
Man merkte ich so, wie es so warm wurde im Gesicht. Was ist denn jetzt los? Guck ich so, oh Gott, alles rot.
Ja.
Ich so, habe ich ein Loch im Kopf. Ich werde ungelogen. Ich habe wirklich gedacht, ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert war. Ja, ich kannte sowas nicht. Und dann merkte ich so, nee, Kopf ist noch da, du lebst noch, du kannst noch gucken, aber es läuft. Also dann weggewischt und dann wusste ich, okay, gut, hier oben ist irgendwas. Durchs Fernglas geguckt, oh, der zieht da den Hang hoch. Habe ich vielleicht getroffen? Mist. Okay, repetiert. Der zog immer weiter den Hang hoch, den gegenüberliegenden Hang. Und da habe ich daran gedacht, okay, der hat gesagt, solange das Tier auf dem Läufen ist, schießt du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FSW-Podcast. Heute bei mir Henrik Lott. Henrik, ich kenne deine ganzen Jagdfilme und wir haben uns dann letztes Jahr bei einer Veranstaltung getroffen. Und ich muss sagen, ich war wie so ein kleiner Fanboy und habe dich erstmal nach den ganzen Sachen gefragt, die du schon alle so erlebt hast. Weil als ich das mit der Firma bei mir gemacht habe, hat das so angefangen, dass ich mir die ganzen Sachen von dir angeguckt habe, wie man es richtig macht. Und deswegen freut es mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe gedacht, wir unterhalten uns mal über die ganzen Abenteuer und über die ganzen Yachten, die du schon alle so gemacht hast und schieß einfach mal los. Wie bist du überhaupt zum Yachtschein gekommen oder wie bist du dazu gekommen, mit der Jagd in Verbindung zu kommen?
Ja gut, das ist bei uns Familientradition, sage ich mal. Also irgendwie, obwohl ich meinen später gemacht habe als meine Jagdfreunde, aber mein Urgroßvater, Großvater, Vater, alle hatten Yachtschein. Ich bin damit also sozusagen mit den Genen schon sozusagen aufgewachsen. Ich habe die bekommen. Und mein Vater hat mich auch schon immer früh mitgenommen. Ich durfte früh, wie das so üblich war, mit Luftgewehr jagen, Ratten. Habe damals dann immer 2 D-Mark bekommen, wenn ich eine Ratte erlegt habe bei uns am Fluss, weil da so ein Hühnerstall war, so ein Hühnerbesitzer. Und dann habe ich damit sozusagen immer ein bisschen Taschengeld verdient schon. Und das war dann eben auch schon eine offene Visierung. Da, also das kann ich nur immer sagen, das übt enorm, wenn man als Kind mit einem Luftgewehr rumölt. Ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr denkbar, aber damals hat das keinen interessiert. Und dann muss ich sagen, ich habe meinen Yachtschein erst mit 20 gemacht. Oder 19? Nee, 20 habe ich meinen erst gemacht. Also später als eigentlich so meine ganzen Freunde haben alle mit 16 natürlich den gemacht. Und ich hätte das Abitur sonst, glaube ich, nicht geschafft. Deswegen haben meine Eltern gesagt, nee. Du wartest da noch.
erst mal das eine, dann das andere.
Genau, und dann habe ich den während der Offizierschule hier in Hannover, als ich da war, da hatte ich dann ein bisschen Zeit, da musste man nicht so viel kognitiv, geistig arbeiten. Da habe ich dann den Yachtschein gemacht und habe dann ganz normal gejagt, hatte so einen alten Wehrmachtskarabiner mit so einem Glas drauf und habe dann auch relativ schnell meinen ersten Bock geschossen und bin dann im Revier meines Vaters ein bisschen rumgestiefelt und so ist das gekommen. So habe ich meinen Yachtschein gemacht sozusagen.
Ich würde jetzt mal sagen, du bist ja auch sehr bekannt dafür, die ganzen Jagden, alle, die du bei YouTube ja auch zeigst, ohne Visierung beziehungsweise mit Kim und Korn zu machen. Ist ja auch eine Visierung. Macht es natürlich dann da auch nicht einfacher. Wie kommt es dazu zu dem Ganzen? Also ich hätte jetzt gedacht, du möchtest dir extra schwer machen.
Ja, im Grunde genommen war es so, dass ich dann so nach 10 Jahren ungefähr, wurde das immer weniger. Also diese Passion so ein bisschen wurde weniger. Ich habe mir dann auch irgendwann eine gute Büchse gekauft, damals Mauser M03 mit einem guten Swarovski-Glas drauf, kam dann auch zum jagdlichen Wettkampfschießen, also diese DDOV-Disziplin und habe dann viel trainiert, viel geschossen und habe dann irgendwie gemerkt, da war irgendwie so ein bisschen die Luft war irgendwie raus. Ne? Also da war so ein bisschen, fehlte so der, ne, man merkte dann einfach irgendwann, okay, man sitzt auf dem Hochsitz, dann kommt der Bock und dann schießt man so auf, mit der modernen Technik so auf 200 Meter, wenn man eine gute Auflage hat und das war dann irgendwie nur noch so einsammeln und dann habe ich irgendwann wirklich weniger gejagt, muss man sagen, also wirklich deutlich weniger gejagt. Und dann war ich im Urlaub mit meiner Frau, die war gerade schwanger und wir lagen am Pool und ich hatte irgendwie so ein Buch mir aus Namibia vorher mitgebracht, Entlang des Jägers Pfad von Kai Uwe Denker. Und das habe ich gelesen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, okay, gut, ich wäre vorher nicht auf die Idee gekommen, warum sollte man ein Zifferrohr abbauen? Ja. Warum sollte man das machen, so ein Blödsinn? Und dann habe ich gesagt, okay, das testet doch mal. Was du früher mit Luftgewehr geschossen, auf Ratten und so. Und das war ja auch über Kim und Korn, und musste nah ran und so. Und ja, und dann habe ich tatsächlich mir eine M03 so. Also ich bin dann erstmal so auf den Schießstand gegangen, habe abgemacht, das Zifferrohr, und dann merkte ich, okay, das schießt ja kurz und quer. Also diese fertigen offenen Visierungen, die sind vielleicht gut, wenn du mal auf 5 Meter auf so ein angeschweißtes Stück schießt, was da irgendwo im Wundbeck liegt. Aber präzise Schießen damit war erstmal, ging gar nicht. Das Korn war viel zu dick, die Kimme war auch riesig. Dann habe ich gedacht, die Bockscheibe, die DJV-Bockscheibe auf 50 Meter, die verdecke ich ja vollkommen. Und der halbe Bock ist verdeckt. Ich gesagt, nee, da muss irgendwas machen. Und dann auf irgendeiner Jagd und Hund, dann glaube ich, ein Jahr später, da habe ich dann einen Büchsenmacher gefunden, oben aus der Lüneburger Heide. Mit dem habe ich ein bisschen gequatscht darüber. Und der sagte, ja komm, da machen wir was, da basteln wir was. Und dann bin ich zu dem gefahren, haben diverse Sachen getestet und haben dann so eine offene Visierung entdeckt, so die wirklich gut ist, wo man wirklich auch präzise mitschießen kann. Und damit habe ich dann mehr und mehr geübt auf dem Schießstand. Viel, viel geübt, muss man sagen. Und also die Munitionsindustrie hat gut verdient an mir. Ich habe damals noch nicht wieder geladen.
Ja.
Und ja, und dann bin ich dazu gekommen, habe eben gemerkt, dass der Reiz eben da war, dass man wirklich viel, viel näher ran musste und man konnte nicht einfach so auf dem Hofsitz sitzen und sagen, okay, da tritt jetzt ein Bock auf. Meistens sind die dann viel weiter weg gewesen, sondern man musste selber heran, also aktiver jagen. Und das hat dann wieder neue Passionen gebracht. Ne?
Ich muss ehrlich sagen, wir begleiten ja auch viele Leute so bei der Jagd und filmen das Ganze. Und das, was mir immer auffällt, ist, dass die meisten Jäger sich zu sehr tatsächlich auch auf die Technik, die sie haben, verlassen und gar nicht mehr auf die Instinkte. Und das, finde ich, ist ja das eigentlich, was bei der Jagd ausmacht. Mhm. Ich frage dann auch immer, ja, von wo kommt der Wind? Wo ich mir dann denke, so, merkt man doch die ganze Zeit, von wo der Wind kommt. Also, so von da.
Genau, genau.
Ja, woher weißt du das? Ich so, weil mich das die ganze Zeit, weil ich den Wind spüre am Körper. Ja, okay. Und dann siehst du noch immer, wie sie dann anfangen, dann, wenn sie kurz vorm Schießen sind, drehen sie dann die Vergrößerung hoch, Vergrößerung runter, Vergrößerung hoch und dann noch scharf stellen, dann Parallaxe, wo ich mir immer denke, so, das nimmt doch auch voll den Flair bei dem Ganzen dann daraus, ne? Weil du ja eigentlich versuchst, wie du das gerade schon sagtest, auch da näher dran zu kommen an das Tier und das dadurch dann auch interessanter zu machen. Und vor allen Dingen ist es auch einfach schwerer tatsächlich auch, und das Tier hat eine höhere Chance, ne, weil es, ja.
Genau, also von 10 Versuchen haben dann eben nicht mehr 8 geklappt, sondern nur noch 2, ne.
Ja.
Und das Schöne war auch mal, wenn man das Tier dann eher entdeckt hat, dann sich eine Strategie zu überlegen, eben mit Wind etc. zu gucken, wie komme ich jetzt noch näher ran. Ganz oft wäre es so gewesen, ja, Dreibein aufbauen, mit dem Zifferrohr hätte ich schießen können. Aber das waren dann eben 120 Meter und das ist für Kim und Korn eben viel zu weit.
Was sind so deine Distanzen mit Kim und Korn?
Damals, muss man sagen, war das so, stehen freihändig Bock 50, 60, 70 Meter. Also mehr auf keinen Fall. Eher 50 auf dem Bock stehen freihändig. Und größte Tiere dann in Afrika, vielleicht auch ein bisschen weiter natürlich. Mittlerweile sind auch altersbedingt meine Augen nicht mehr ganz so gut und mittlerweile ist es deutlich runtergeschraubt.
Wann warst du das erste Mal in Afrika zum Jagen?
1998.
Und wie war das?
Das war ja super. Das war, habe ich zum Abitur geschenkt bekommen von meinem Vater. Bin da hingeflogen auf so eine Farm. Ein Jäger aus Gütersloh, der hatte dort noch eine komplette Farm. Der durfte damals in den 80er Jahren, konnte man ja noch 100% als Ausländer kaufen. Es war oben südlich des Hitosha-Parks. Mhm. Und ja, das war eben so ganz so tiefenentspannt. Er hat dann gesagt, hier ist eine 9x64. Da ist ein Baum, da kletterst du da oben drauf, da haben wir so ein kleines Brettchen und da sitzt du. Wenn ein Kudu kommt, der 3 solche Windungen hat, dann kannst du schießen. Okay. Das war so die Einweisung. Wir haben vorher ein paar Tage auch so gepirscht und so und irgendwann hat er, das war glaube ich der letzte Tag, da hat er mich dann da hingesetzt. Werde ich nie vergessen und das hat auch dann den Afrika-Virus in mir ausgelöst, da so ganz alleine zu sitzen als, wie alt war ich da, 19? Ganz alleine zu sitzen und ja, wie gesagt, wir holen dich irgendwann ab, ein paar Stunden. Da saß man auf diesem Brett da, in diesem Baum da oben drin und dann, wie es so Diana so wollte, kam da tatsächlich dieser Kudu. Ich habe noch eine Postkarte geschrieben währenddessen und habe mich eigentlich gar nicht so richtig, weil ich dachte, da kommt ja so nichts mehr. Ja, war so der letzte Tag. Und dann kam der tatsächlich. Und dann war ich so am Gucken mit dem Fernglas. 3 Windungen. Aber wo fängt denn die Windung an? Wie messe ich das denn? Hat der 3 Windungen? Ja, glaube schon. Der hat 3 Windungen. Und das war eine 9-3x64, Ziffernrohr klar, mit deutschem Stecher.
Okay.
Ich hatte noch keinen Jachtschein. Ich hatte noch keinen Jachtschein in Deutschland. Ich habe da so ein bisschen Luftgewehr geschossen und bei der Bundeswehr geschossen, aber deutscher Stecher, ja, ich wusste, wie er funktioniert. Okay. Aber der Klassiker natürlich, ich gehe erstmal grob ins Ziel. Der war so 120 Meter entfernt, schätze ich mal, 120 Meter, gehe so grob ins Ziel und steche erstmal in Ruhe ein, um dann, ne, ja, bumm! Ja, falscher Abzug.
Okay.
Und dann hat der mir immer eingebläut, sagte, Henrik, in Afrika schießt man immer, solange das Tier auf den Läufen ist. Wir haben hier keine Schweißhunde etc. oder so und so, ne? Solange wie das Tier läuft, schießt du. Und ich war dann voll überrascht und auf einmal merkte ich so, wie es so warm wurde im Gesicht. Was ist denn jetzt los? Guck ich so, oh Gott, alles rot.
Ja.
Ich so, habe ich ein Loch im Kopf. Ich werde ungelogen. Ich habe wirklich gedacht,
ich habe selbst nicht, geschossen. Ne?
Ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert war. Ja, ich kannte sowas nicht. Und dann merkte ich so, nee, Kopf ist noch da, du lebst noch, du kannst noch gucken, aber es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Also dann weggewischt und dann wusste ich, okay, gut, hier oben ist irgendwas. Durchs Fernglas geguckt, oh, der zieht da den Hang hoch. Habe ich vielleicht getroffen? Mist, Mist, Mist. Okay, repetiert. Der zog immer weiter, immer weiter, immer weiter den Hang hoch, den gegenüberliegenden Hang. Und da habe ich daran gedacht, okay, der hat gesagt, solange das Tier auf dem Läufen ist, schießt du. Und ich war grob mit dem, beim ersten Schuss grob mit dem Fadenkreuz drauf, wollte zwar ja noch nicht schießen, aber dachte, vielleicht hast du das ja irgendwie getroffen, das arme Tier. Ja. So, also repetieren, konzentrieren, jetzt guckst du mal, einstechen, so, und jetzt wartest du, und jetzt, aha, da oben, dann wieder Blut rausgewischt, also da oben, oh, der dreht sich, oh, der dreht sich spitz. Dann wusste ich noch, dass der Yachtführer mir sagte, Henrik, das ist eine dicke Pille, ich glaube, das war von RWS, Teilmantel oder so, 19,6 Gramm oder irgendwie sowas, also ein schweres Ding. Die fliegt nicht weit, sagte der, ne? Also wenn das Tier weit ist, Entfernungsmesser hatte man nicht damals, das ist aber weit. Halt mal oben irgendwie so zwischen die Hörner. Der stand ja spitz.
Ja.
Ein Schuss, den man sonst ja niemals machen würde.
Nein.
Aber ich musste ja davon ausgehen, dass ich ihn verletzt hatte oder so. Habe ich ja wirklich, ich weiß noch heute, zwischen die Hörner geschossen. Dann war er weg. Und dachte, Mist. Am nächsten Tag, so ein Shit. Muss das denn sein? So, dann haben die natürlich die Ballerei gehört von den 2 Schüssen. Eine Stunde später waren sie da. Nachsuche, 20 Meter später lag er mausetot da.
Geil.
Sind hochgelangt, lauset tot.
Ja.
Riesig, riesig gefreut, umarmt und so. So, dann aus der Decke geschlagen. Kein Einschuss. Kein Ausschuss. Gar nichts. Das Tier sah aus, wenn es so tot umgefallen wäre. Das kann doch gar nicht sein. Beim ersten Schuss hat er ja breit.
Ja.
Ja. Quintessenz, man hat dann nachher eine Teilmantel gefunden. In der Hinterkeule.
Okay.
Dachte, ja, aber drumherum an der Keule, kein Einschuss, kein Ausschuss. Nirgendwo. Wir glauben mittlerweile, so unglaublich das klingt. Der erste Schuss hat gar nicht getroffen. Der zweite Schuss muss ihn in den Äser getroffen haben. Weil er hatte auch hier am Träger nirgendwo einen Einschuss. Und eine 9,3
das wird man sehen.
Würde man sehen. Ich hatte die Decke jahrelang wie hier am Boden liegen. Ich habe immer mal wieder geguckt. Nee, da ist wirklich kein Loch. Umgedreht, da ist kein Loch. Es ist kein Loch. So, wir glauben tatsächlich wirklich, so unglaublich das klingt, in den Mund geschossen, in den Äser geschossen, die Kugel ist durchgegangen und hinten hat sie, ist sie stecken geblieben. Deswegen ist er noch 20 Meter gelaufen. Es ist unglaublich.
Also,
die Geschichte ist so blöd, dass jeder sagt, das ist Jägerlatein, Henrik. Nein, es gibt sogar also Zeugen, die ja dann das Tier aus der Decke geschlagen haben und so und die mir nachher dann auch das Geschoss habe ich heute noch gebracht haben und sagten, es ist unglaublich, wir haben keinen Einschuss, keinen Ausschuss, kein gar nichts. Punkt.
Du hast eben gesagt, als du auf dem Baum gesessen hast, auf deinem Holzbrettchen hast du noch eine Postkarte geschrieben. Ich will jetzt mal einfach mal vielleicht mal auf das Thema so ein bisschen eingehen, dass ja heutzutage die meisten dann wahrscheinlich die ganze Zeit da sitzen und am Handy sind, würde ich jetzt mal so sagen, und sich gar nicht dann damit beschäftigen. mich wahrscheinlich auch eingeschlossen, bin ich auch ganz ehrlich. Was sagst du dazu? Also ich war letzte Woche ja in Polen zum Jagen und habe auch zwischenzeitlich immer das Handy im Auto gelassen, als wir dann da pirschen waren, weil ich das eigentlich auf einmal so angefangen habe zu genießen, dass es auf einmal so ruhig und so friedlich das Ganze war. Und ich glaube, dass das heute sehr, sehr vielen Leuten fehlt und auch immer versuchen, dann alles mit einzufangen, was bei der Jagd ist, obwohl man sich gar nicht auf den Moment dann tatsächlich konzentriert.
Ja, vollkommen recht. Also es ist eine Seuche. No, ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe es auch dabei. Und ich ärgere mich jedes Mal und sage bewusst, mach das Ding aus, tu's weg. Ja, aber ich bin nun mal ein ungeduldiger Mensch. Und wenn nach einer Stunde irgendwo nichts kommt, dann denke ich, ja, guck mal kurz drauf. Mach mal Flugmodus wieder aus, guck mal ganz kurz drauf. Also ich bin ganz ehrlich, es ist eine Seuche, aber ich bin auch nicht komplett von dieser Seuche befreit. Also es ist, ich weiß, ich möchte es nicht. Das Schöne ist eben, da, wenn ich in entfernten Gegenden jage, wo es keinen Empfang gibt,
ja,
da bin ich befreit von der Seuche. Aber wenn ich hier in meinem Revier in Deutschland sitze, ja, ich gucke da auch hin. Also bei der Drückjagd mache ich das nicht, weil da muss ich viel zu sehr aufmerksam sein. Das ist klar, da ärgert es mich auch eher, wenn immer alle Leute schreiben, unten liegt schon was, das hast du gesehen. So, ne, Funkdisziplin, Ruhe, Leute. Lass das blöde Handy weg, sonst seht ihr ja nichts, wenn das vorbeikommt. Aber wenn ich so in Ruhe sitze, ich habe auch noch ein sehr gutes Gehör, muss ich sagen. Scheinbar ist das so, wenn meine Augen schlechter werden, höre ich besser, ich weiß nicht.
Da verstärken sich die anderen Sinne.
Ja, scheinbar, ja, genau. Und ganz oft höre ich das Wild wirklich vorher, bevor ich sehe. Und deswegen denke ich immer, wenn ich jetzt gerade mal Tagesschau oder so lese, höre ich es ja. Ob das jetzt immer so stimmt, weiß ich nicht.
Du hast ja eben Kai-Uwe Denker auch erwähnt. Ich glaube, der hat wahrscheinlich noch Nokia 3210.
Ja, mittlerweile doch, glaube ich, auch schon ein bisschen moderner noch. Aber bei ihm funktioniert das ja sowieso nicht, da in der Schlucht und so.
Der war übrigens auch im Podcast. Der war auf der Jagd und Hund in Dortmund. Habe ich mich mit dem auch 30 Minuten über das Erongo-Verzeichnis unterhalten.
Ja.
War auch eine super Gespräch.
Ja, glaube ich. Ja, nee, Handy ist bei ihm natürlich auch Steinzeit. Aber der hat eben das Glück, dass es eben bei ihm auch meistens nicht funktioniert. Deswegen braucht er es nicht so oft. Ne? Ja. Ja.
Erzähl doch mal weiter. Ich glaube, du hast gerade erste Jagderlebnis erzählt in Namibia. Aber das ist ja auch bei dir so, dass du machst ja jetzt nicht so die Standardjachten, wenn ich das mal so sagen kann. Du fährst ja auch so in die Länder, wo wahrscheinlich der normale, ich will jetzt nicht sagen Standardjäger, aber der normale Jäger, der jetzt vielleicht mal nach Afrika fahren möchte oder der mal, weiß ich nicht, nach Nordamerika fahren möchte, das sind ja jetzt keine so eine normalen Dinger, die du da machst, sondern bei dir ist ja auch eher so, Benin hast du eben gesagt, Westsahara, du hast ja schon Uganda hast du, Uganda wird wahrscheinlich dann das nächste sein. Wie kommt man da drauf?
Ich habe, glaube ich, schon früher immer, also ich bin immer sehr abenteuerlustig gewesen und muss sagen, ich habe schon früher gerne so Hatari geguckt, mit John Wayne und so und Afrika hat mich schon immer interessiert und ich habe viele Bücher gelesen. Also ich habe zu Hause so eine ganze Afrika-Bibliothek oder auch indische Yachten auf Tiger und so. Das hat mich irgendwie fasziniert, so dieses weit weg und irgendwo in Gegenden. Ich gucke auch heute manchmal noch immer gerne auf eine Weltkarte und gucke mir Gegenden an und denke, was ist wohl da auf dieser Insel? Ne? Also so total abgelegen und so. Also das hat mich schon immer gereizt und deswegen habe ich immer gesagt, naja, ich möchte schon gerne in Gegenden, wo man nicht so einfach hinkommt und wo es ein bisschen schwieriger ist, weil man, es geht mir gar nicht so um die Wildart, sondern um die Gegend. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt gerne die und die Wildart unbedingt bejagen und deswegen suche ich das, wo ich das am besten kann, sondern es ist mehr so, dass ich die Gegend mir aussuche und sage, was kann ich denn da wohl jagen? Ne? Man könnte natürlich auch sagen, gut, da kannst du auch eine Trekkingreise hinmachen ohne Waffe. Aber bei der Jagd ist es nochmal, finde ich, das Naturerlebnis nochmal intensiver. Obwohl ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch merke, dass ich häufig auch ein Fotoapparat mitnehme und auch Spaß daran habe, zu fotografieren und ja, und dann auch da schon so merke, oh, ich muss näher ran fürs Bild. Und nee, das Bild ist noch nicht gut genug. Und jetzt, ich versuche jetzt mal so ranzukommen für ein schönes Foto. So ein bisschen ist das auch wie Jagd. Vielleicht wird das auch mehr später mein Ding.
Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um mich bei unserem heutigen Sponsor zu bedanken, Krieghoff. Wenn ihr vorhabt, nach Afrika zu fahren und eine Big Game Jagd zu machen, kann ich euch nur empfehlen, eine Krieghoff Classic mitzuführen. Am besten im Kaliber 470 Nitro Express, wie ich sie jetzt in Namibia mit hatte, oder auch in 500 Nitro Express. Am besten direkt bei eurem Händler des Vertrauens anrufen und bestellen. Ich kann das echt nur empfehlen, weil es auch einfach eine sehr, sehr sichere Waffe ist, gerade auf der Jagd wegen der Handspannung und deswegen auch immer mein klarer Favorit in Afrika. Ich finde immer so eine interessante Geschichte, jetzt nochmal auf Namibia zurückzukommen, das hatten wir im April. Da waren wir im Mango-Nationalpark und da war auch eine deutsche Gruppe, die wir dann abends beim Essen hatten, die uns dann gefragt. Wir haben da noch auf Jofi Lamprecht gewartet, der kam erst am nächsten Tag und wir waren dann da in so einer normalen Lodge und da hatten die dann gesagt, ja und was macht ihr? Wir haben gesagt, ja wir sind zum Jagen hier und wir schlafen dann da auch. Boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ihr lauft ja dann da rum, da hätte ich aber total Angst. Und wie du das gerade schon sagst, ist diese Naturverbundenheit. Du bist natürlich da viel näher an dem Wild dran. Du läufst dann da 20, 30 Meter an einem Elefanten vorbei. Du läufst da bei den Löwen oder beziehungsweise du schläfst sogar bei den Löwen. Du schläfst bei den Hippos. Wir hatten letztes Jahr hatten wir einen Krokodil, was direkt unter unserem Zelt war und sich da häuslich eingenistet hat. Ich finde aber, das sind diese Geschichten, das macht es ja aus, dass wir uns da überhaupt drüber unterhalten können. Und das ist ja auch das, was so im Kopf bleibt. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Jagd im Endeffekt dann ausmacht. Und es geht ja auch um dieses Naturerlebnis.
Ja, genau. Aber das ist eben das Salz in der Suppe, diese Geschichte, wie du schon richtig sagst. Also dieses, ich meine, ich weiß, wenn die vergessen, wie ich im Buschmannland im Zelt saß und ich hörte irgend sowas knacken, denke, was ist, gucke ich durchs Fliegengitter durch aus dem Zelt, steht so ein riesiger Elefantenbulle da im Mondschein, 2 Meter vom Zelt entfernt und pflückt diese Palme da ab. Ja, und ich denke, Junge, wenn du dich jetzt umdrehst, du merkst doch nicht mal, dass das Zelt kaputt trampelt, weil das ist für dich nothing, ja? Und dann dachte ich so, was mache ich denn jetzt? Nehme ich jetzt die Waffe? Dann habe ich die Waffe näher herangenommen, dachte mir, totaler Blödsinn, du kannst eh nicht sehen, wo du dann hinschießt. Ja, also sitzen, liegen bleiben. Eingeschlafen bin ich nicht mehr, muss ich zugeben. Also ich hatte so eine gewisse Magengrummeln, weil ich dachte, so, wann hast du denn die Palme jetzt mal fertig, Elefant? Kannst auch gerne wieder gehen, ich wollte ein bisschen schlafen. Und ein anderer Abend war das mal so, da sitzen wir am Feuer und da hatte ich so ein Wärmebildgerät dabei, einfach so zum Beobachten. Ja. Weil davor war immer so eine schöne Senke. Da konnte man immer schön nachts mal gucken, was so eine Hyäne da rumläuft und so. Und dann gucke ich mir so scherzhaft mit dem Wärmebildgerät zu meinem Zelt. Das war so 80 Meter entfernt und sagte so zu Stefan, ich gehe jetzt gerade mal nicht ins Zelt. Ne? Wieso? Wir müssen morgen ins Bett gehen, früh ins Bett. Wir müssen ja morgen früh raus. Da liegt ein Leopard vor meinem Zelt. Ach so. Oh ja, das ist unser Hausleopard. Ja, ja, dann warten wir noch eine Runde, ne? Trinken wir noch ein Whisky mehr und warten. Irgendwann wird er gleich wieder gehen.
Das ist der Ferdinand.
Genau. Also das sind schon so Geschichten, die sind herrlich, ne? Also toll. Ne? In dem Moment denkst du so, ja, ich bin müde, ich würde eigentlich gerne ins Bett gehen, aber gut, warte ich eben nochmal, bis er sich wegbequemt. Ne?
Kamerun, warst du auch schon unterwegs?
Ja.
Vielleicht könntest du mal da was drüber erzählen, weil das ist zum Beispiel für mich so eine Destination, was so für mich so Bongo-Yacht und Lord Derby, ich glaube, das ist so, wo viele auch so denken, die auch schon mal in Afrika waren, das ist vielleicht das, was man nochmal machen müsste. Hm. Vielleicht kannst du was davon erzählen. Wie es allgemein da war.
Ja, also Kamerun ist, ich wollte eigentlich in Regenwald, das war genau das, ich wollte unbedingt im Regenwald jagen. Hm. Deswegen habe ich lange gesucht, wo ich hingehe, und dann wurden mir diverse Sachen angeboten, die waren dann so im zwischen Galeriewald eher, so zwischen Savanne oben im Norden von Kamerun und dem richtigen Regenwald im Süden. Da habe ich gesagt, grün ist es da auch, Herr Lott. Ich so, ja, aber grün, ich will so richtig Regenwald. Ich will einmal richtig im Regenwald jagen. Ja gut, dann geht es noch ganz unten im Süden. Da habe ich gesagt, okay, dann habe ich das gebucht, Mayo Aldiri, und bin da dann hingeflogen. Waffentechnisch würde ich sagen, never again, eine Waffe dahin mitnehmen, lieber Leihwaffe. Das war einiges Katastrophe, ja. Da in Douala am Flughafen, ja. Die Reise dahin allein schon ist ein Abenteuer, man sitzt 2 Tage im Auto. Man kann da auch direkt hinfliegen, aber wegen schlechtem Wetter ging das nicht. Also haben wir dann gesagt, okay gut, bevor wir jetzt die Ewigkeit in Douala rumhängen, fahren wir mit dem Auto, 2 Tage. Ja, das ist schon hart, ne? 2 Tage auf diesen Pisten. Aber man sieht Land und Leute. Man braucht viel Geld, um immer mal wieder den Good Friends was zu geben. Mhm. Weil das sind alle auf einmal gute Friends mit der AK-47. Ne? Und die wollen, wenn sie was kriegen, sind sie ruhig, dann darfst du weiterfahren. Also braucht man wirklich viel. Und
harte Nerven.
Harte Nerven, ja, weil die immer wieder irgendwas finden natürlich. Wenn du was gibst, dann ist wieder alles in Ordnung. Naja, so ist das eben da. Und dann im Regenwald angekommen, muss ich sagen, das war wohl auch schon Klimawandel, es hat nicht geregnet.
Okay.
Bis im Regenwald und es regnet nicht. Und der Yachtführer sagte, ein sehr guter Yachtführer, Herr W., Top-Yachtführer, ein Franzose, der sagte, es muss regnen. es muss regnen. Und ja, weil dann das Wild auch sich bewegt. Wenn das drückend trocken heiß ist, dann stehen die und bewegen sich nicht. Und dann findet man auch keine Spuren, denen man folgen kann. Und das war das Schwierige. Und ich wollte eigentlich gar kein Bongo jagen, weil das mit den Hunden fand ich eigentlich nicht gut. Ich wollte das lieber auf der Fährte machen. Aber ich habe dann gesagt, naja gut, alle Leute sagen, oder viele Leute sagen, Bongo jagt man nicht mit dem Hund. Also manche Leute sagen das. Den muss man auf der Fährte jagen. Ja, aber ich habe gesagt, naja, die Argumentation ist andererseits, wir jagen ja auch Rückjagd mit Hunden. Haben wir auch Hunde. Klar, der wird gestellt, das macht die Sache deutlich leichter. Aber ich habe gesagt, ich kann nur über was urteilen, was ich auch erlebt habe. Ja, sonst ist das immer ein bisschen schnell, wenn ich da jetzt auch einstimme und jeder fragt mich, ja, hast du schon mal Bongo jagt? Nö. Ja, wie kannst du da eine Meinung erlauben, ne? Und da habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt einfach mal. Mein Ziel war im Grunde genommen ganz klar, Hauptwildart, also Ziel war Regenwald, aber dann wollte ich da eben gerne so einen Rotbüffel jagen. Okay. Büffel bin ich süchtig nach, Büffeljagd. So, dann so einen Rotbüffel, dachte ich mir, der ist richtig schwierig, den Kleinen da zu entdecken. Ja. Riesenwaldschwein wäre auch noch toll gewesen, aber weil es eben so gut wie gar nicht geregnet hat, haben wir auch nur einmal eine Fährte gesehen und sonst gar nichts. Gut, dann haben wir es mit Hunden ausprobiert und ja, das hat geklappt. Das war auch jetzt nicht langweilig, war es nicht, aber es geht wirklich relativ zuverlässig, muss man sagen. Und das ist so ein bisschen so.
Wie funktioniert das?
Ja, man fährt an die Wasserlöcher und guckt, und wenn dann eine alte Fährte vom Bullen gefunden wurde, also eine alte Fährte nicht, sondern eine frische Fährte vom alten großen Bullen gefunden wurde, zumindest vom großen Bullen, alt muss man ja nochmal ansprechen, dann folgt man der erst und ab einem gewissen Punkt, wenn die Tracker sagen, die Big Men sagen, Tracker sagen dann, okay, wir sind jetzt nah dran, der ist jetzt nicht mehr weit, dann gehen die Hunde erst los.
Okay, wie viele Hunde sind das?
Oh, was waren das? 4 oder 5?
Okay.
Ne? Und das sind im Grunde genommen, muss man sagen, Straßenköter. Also die sind jetzt nicht irgendwie ausgebildet. Ne?
Ja.
Den Bongo, den wiedergestellt haben, der war wirklich sehr aggressiv. Und der hat auch die Hunde sofort angenommen. Und der Big Man hat sogar selber gesagt, der Tracker, oh, ich gehe da nicht näher, Boss, ne? Und dann bin ich mit dem Jagdführer vorangegangen. Und filmtechnisch natürlich total schwierig, muss man sagen. Also das war klar, dass der Kameramann da Herausforderungen hat, weil ich habe geschossen und ja, ich konnte gerade so noch sehen, wie er sich dreht und konnte ihm dann hier oben in den Nacken schießen. Man muss da schnell schießen. Man hat da nicht die Chance, dass er sich irgendwo breitstellt und meistens sieht man nur irgendwas. Aber er hat zum Glück so sich gedreht, dass ich den Nacken schießen konnte, bumm, tot. Aber der Kameramann hinter mir, der hat natürlich nur Grünzeug gefilmt. Das war auch gar nicht nachgestellt. Das war wirklich so, was man da im Video sieht. In dem Moment habe ich geschossen und ja, der war eben tack hinter mir, ist in der Liane noch hängen geblieben. Aber ich hatte da keine Zeit zu sagen, Kameramann, alles klar, bumm, ne? Ja. Habe ich gemacht. Ich würde es nicht normal machen. Aber ne, der Büffeljagd ist deutlich spannender, muss man sagen. Ne?
Erzähl.
Ja, da muss man wirklich den Fährten folgen und sind den Fährten gefolgt. Und das Schwierige ist ja wirklich, es ist da so dicht, dass man wirklich ja, fast nie Stellen findet, wo man mal ein bisschen weiter gucken kann.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Also von, sagen wir mal, vom Klima und von der Luftfeuchtigkeit her, ist das, weil du sagst, es hat nicht geregnet, ist es dann einfach nur trocken, so wie in Namibia, oder trotzdem ist es stechend?
So trocken wie in Namibia nicht. Es ist schon von der Feuchtigkeit her mehr. Aber nach dem Regen natürlich dampft alles. Also dann hat es gegen Ende doch mal geregnet am letzten Tag und da hat es furchtbar geregnet und dann dampfte überall alles und so und dann war es wirklich so ein richtiger Nebelregenwald, wo man sich das vorstellte. Sonst war es eher ein bisschen, ja, so wie heute jetzt hier in Deutschland, ne, was hatten wir, 30 Grad vielleicht und dann eben schon höhere Luftfeuchtigkeit. Aber für die Verhältnisse dort eben trocken.
Okay.
Und man merkte auch schnell, dass der Boden relativ trocken wurde und dann das Laub laut war. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man da mit so einer Panka, mit so einer Machete da so durchläuft. Bringt ja gar nichts. Da macht man so einen Krach, kilometerweit alles weg. Man kann also nur so gewisse Hotspots anlaufen, Fährten versuchen zu finden. Wenn der Büffel dann wirklich ins Dickicht zieht, dann wird es irgendwann, wenn es dann nicht regnet, dann geregnet hat, dann wird es so laut, dann kann man denen nicht folgen. Es bringt nichts. Man würde nie an den rankommen. Und wir hatten einfach Glück, dass das so eine alte Forstschneise war, die zugewuchert war. Und die sind immer so an dieser Forstschneise entlang gegangen, vor und zurück. also seitwärts, links, rechts. Und dann konnte man gut diese Forstschneise entlang gehen, ein paar Kilometer. Und dann haben wir tatsächlich 100 Meter entfernt die gesehen, angesprochen und zum Glück auch ein Bulle, ein Alter gewesen. Und das hat Glück gehabt. Ganz oft muss man sagen, ja, was ich so gehört habe, ist, was auch wirklich auch so ist, die schießen auch auf Kühe.
Okay.
Ja, also ich musste darauf bestehen, zu sagen, nein, ich möchte einen Bullen schießen. Komm mir nicht mit einer Kuh an. Ja, am Horn erkennt es ja nachher keiner. Ich sage, nee. Aber mein Gewissen. Ja. Ich habe gesagt, ich will einen Bullen schießen. Das hat auch geklappt, war auch ein Bulle. Und ja, das war schon wirklich ein bisschen mehr Jagd. Aber
was ist denn so die Jagd gewesen, sagen wir mal, wo du an deine körperlichen Grenzen, psychische Grenzen gekommen bist, wo du sagtest, das brauche ich nochmal, das war so richtig das, worauf ich stehe?
Also bei Kai-Uwe Denker auf alle Fälle im Rongo, auf Kudu. Da ist es sehr anstrengend, weil er natürlich dementsprechend auch das Habitat da hat, die Berge und so, da um da hoch und runter zu laufen.
Der zieht da nochmal richtig an, ne?
Und der zieht auch an, ne? Also der geht in einem Tempo diese Berge hoch, sein Sohn Hagen genauso, geht in einem Tempo die Berge hoch, wo andere Leute sagen, das ist ja dann fast Joggen. Ja, ja, und man denkt immer, Mensch, der muss auch mal verschnaufen. Nein, das geht immer weiter, immer gleiches Tempo. Ja, das ist schon wirklich hart und vor allem das Bergen des Wildes nachher bei ihm da ist wirklich, und das finde ich auch gut, dass man nicht jetzt mit dem Auto ranfährt, sondern man muss dann wirklich die Keule schleppen. In dem Moment, wo man sie schleppt und permanent an den ganzen Weighted Bits und anderen Sträuchern hängen bleibt und sich das Bein aufreißt und den Schulter aufreißt. Ich habe heute noch Narben davon, die nicht verheilt sind so richtig, also wo man noch die Narbe sieht. Weil man ist irgendwann so müde und schlapp, man weicht gar nicht mehr aus. Man geht nachher nur noch wie so ein Panzer da durch. Wenn man dann die 40-Kilo-Keule vom Zebra oder so drauf hat oder vom Kudu. In dem Moment, wo man es macht, denkt man, Gott, was für eine Qual. Aber nachher kommt dann so eine, oh, war gut. Ne? War gut, wenn man dann total zerfetzt da aussieht und so. War gut. Also das ist ganz tolle Sache. Körperlich aber wirklich am alleranstrengendsten, wo die Batterie wirklich leer war, Kamtschatka.
Okay.
Kamtschatka, das war
auf was hast du gejagt?
Auf Bär. Und Kamtschatka war wirklich, erst war es eben total langweilig, nur sitzen, weil die Lachse, also ich hatte eine Jagd gebucht in Kamtschatka, wo ich oben einen Vulkan kegeln pirschen wollte. Wenn man normal Kamtschatka bucht, kriegt man diese Standardjagd, Helikopter oder Panzer. Rumfahren. Das haben die wirklich, die Jungs.
Okay.
Ne? Rumfahren und dann am Schneemobil am besten noch, da ist der Bär, boom, Tag.
Ja. Ich habe es nur jetzt gerade bei Amon heißt er ja. Da hatte ich das gesehen, der war jetzt auch, glaube ich, am Anfang des Jahres in Kamtschatka, aber da war viel mit dem Schneemobil.
Der Junge schießt ja, glaube ich, nur auf 1000 Kilometer.
Ja.
Gefühlt so, ne? Also, ja. Also das war wirklich, so, da war, sind wir rumgefahren und immer an so einen Lachsfluss und haben da gewartet. Wenn man dann gepirscht hat in der Tundra, ja gut, dann kam man ein bisschen ins Schwitzen. Aber angeblich waren die Bären zu der Zeit nicht oben in den Bergen, sondern weil der Lachs zu gerade eingesetzt hat, waren sie unten an den Flüssen, wurde uns so gesagt. Ich hatte aber bewusst eine Reise gebucht, oben in den Bergen, Spycamp und oben richtig laufen. Gut, wenn die Jagdführer dann vor Ort sagen, das bringt nichts, da sind sie nicht, dann ist das so. So, dann haben wir da gejagt und ein Freund von mir, der mit dabei war, der hat dann da auch seinen Bären gekriegt, relativ schnell. Und ich habe immer wieder gesagt zu dem Jagdführer, die wollten am ersten Tag schon, dass ich irgendeinen schieße. Ich so, ist der denn alt? Mittelalt. Nee, will ich aber nicht. Ich hatte ja keine Ahnung, wie ich selber einen Bär ansprechen muss. Nee, Mittelalt, der hatte sich auch aufgerichtet schön. Das hätte super geklappt. Ich so, nee, aber Mittelalt will ich nicht. Ja, das war dann schwierig, dort mit den Jagdführern denen zu erklären, dass ich einen alten Bären schießen möchte. Nicht irgendeinen, sondern einen alten. Ja, und dann merken sie schon, dieser Deutsche ist anstrengend, der nervt mit seinen Sonderwünschen. Mein Kumpel hat dann, wie gesagt, seinen Bären geschossen und ich habe dann irgendwann am fünften Tag gesagt, so, dann war auch der Lachs vorbei. Dann sagten sie, ja, Lachse sind nicht mehr, Bären sind hier heute noch nicht mehr, jetzt gehen wir in die Berge. Ich so, okay, gut, wir haben noch 3 Tage, gehen wir oben hoch an den Vulkan ran. Sachen gepackt, die sagten noch, die Jungs, nehmt nicht zu viel mit. Auch wenn ihr stinkt nachher. Nehmt nur eine Unterhose mit. Es ist eine furchtbare Schlepperei da auch. Ich so, ja gut, aber naja, ich nehme mal 2 Unterhosen mit. Nehme auch mal 2 lange Hosen mit. Ah, und die Luftmatratze, die schön aufblasbare. Ja. Ich kannte das noch aus Nordwestterritorium. Das ist ja nicht eine ebene Fläche, wo du da schläfst. Ja. Und meistens sind da irgendwelche, diese kleinen Mini-Birken, wo du das Zelt drauf baust und dann liegst du auf diesen Dingern. Ah, nimmst du auch noch mal mit. Da hatte ich so einen Rucksack aus so einem Metallgestell, Alugestell. Und darauf habe ich dann einen großen 200 Liter Seesack festgeschnürt. Und dann noch die Mauser dabei. Die ersten Kilometer gingen auch. Und irgendwann merkte ich so,
Scheiße.
Die Jagdführer haben ja echt nur so einen kleinen Rucksack. Naja, gut, aber ich werde dafür dann bestimmt schön gut schlafen und auch nicht so stinken und Gott. Und dann kam die Hölle. Dann kamen Geröllfelder, das ging auch noch und dann sind wir da hochmarschiert. Das waren dann so 15 Kilometer und da merkte ich schon irgendwann, wow, okay, gut, das ist jetzt doch alles nervig. Es sind ja keine Wege da oben, man geht da einfach irgendwie so kreuz und quer. Und dann kamen die Latschenkiefer-Dickichte. Und da war ein See. Und diese Latschenkiefer waren um diesen See herum. Das war schon so ein Gebirgssee. Eigentlich dahinter sollte dann das Flycamp eröffnet werden, also aufgebaut werden. Und dann fragte ich mich so, ja, wir müssen jetzt auf die andere Seite des Sees. Warum habt ihr hier oben kein faltbares Kanu oder so, ne? So aufblasbares oder so, mit dem man dann rüberfahren könnte. Nee, zu gefährlich, manchmal sind auf dem See hohe Wellen und so und wir gehen lieber so. Also am Rand entlang durch diese Latschenkieferdickichte. Och, man ist nicht am Boden gewesen, sondern man ist in der mittleren Höhe dieser Latschenkiefern geklettert. Okay. Also man hat den Boden mit seinen Füßen nie erreicht.
Okay.
So kann man sich vorstellen, 20 Kilo mindestens auf dem Rücken, vor allen Dingen aber auch so voluminös, sperrig. Dann die Mauser in der Hand, die war zum Schuss nur Gehstock, die habe ich irgendwo nach vorne geworfen. Die war auch gar nicht geladen natürlich, logischerweise. Ich habe nur noch als Knüppel benutzt, um irgendwie diese Äste wegzumachen. Und dann ging das da eine Stunde, zwei Stunden. Die Krämpfe fingen an, weil man ja ganz schlecht gehen konnte. Man musste irgendwie, man hing wirklich in diesen Latschenkiefern drin. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann kamen wir aus diesen Latschenkieferdickig einmal kurz raus, dann kam nach 50 Metern das nächste. Ich war komplett fertig, ich kam da raus und ich merkte mir innerlich, wie ich merkte, dass meine Vorsätze davon flossen. Ich dachte, ey, jetzt schießt du irgendein Bären. Diese Hölle hört auf. Und dann fragte ich mich auch, warum machst du das einfach? Warum muss das denn jetzt hier sein? Also dann war ich wirklich am Ende schon. Und dann kam der Jagdführer, war als erstes draußen, dann ich und mein Kumpel hinter mir. Der ist mitgegangen, netterweise, obwohl er seinen Bären schon hatte, aber er wollte mich eben begleiten. Der hat auch geflucht, warum er das gemacht hat. Aber der hat einen kleinen Rucksack zum Glück. Und dann kam ich da irgendwie so rausgefallen aus diesem Dickicht, wirklich rausgefallen. Das ist nicht, dass man rausgeht, sondern man muss wirklich auf den Ästen immer gehen. Ne? So, und dann kam ich da raus und dann sagte der, stopp. Mediev, ne? Also Bär. Shoot. Und ich kam da so raus, ich so, Waffe, Munition. Shoot. Und dann fing ich an zu repetieren, so reingemacht die Munition, zack. Da ist er, ja, bumm, geschossen. Yeah, gut. Dann wurde ich gefühlt erst wach. Hast du jetzt gerade wirklich geschossen? Du hast ja gar nicht gefragt, ob er alt ist. Du hast doch irgendeinen Bären geschossen. Du hast gar nicht gefragt, ob er alt ist. Hingegangen. Der Jagdführer war ein Tuck eher da, hat nochmal einen Fangschuss gegeben, aber hat auch nicht mehr viel gemacht. Waren so 80, 90 Meter. Und dann noch eine Windmarke, ne? Hingegangen, eine Bärin. Zum Glück eine alte.
Okay.
Uralte. Aber eine Bärin. Da war ich total fertig. Dann war ich richtig fertig. Ich so, körperlich fertig, psychisch fertig. Hab gesagt, ist ja alles scheiße hier. Das ist alles ein Kacke. So ein Mist. Und dann hieß es, ja, da vorne wäre jetzt Flycamp. Wir können jetzt nochmal das nächste Latschenkieferdickicht in Angriff nehmen, übernachten und dann nächsten Tag zurück. War ich mir überlegen. Dann muss ich ja das Latschenkieferdickicht nochmal machen und dann muss ich ja alle Latschenkieferdickichte nochmal machen. Und dann habe ich noch diese Bärenfälle oben auf dem Rücken zusätzlich. Es ist nachmittags. 3 Uhr. Er meinte, wir können auch versuchen, wieder zurückzugehen. Da müssen wir aber Gas geben, weil im Dunkeln wird es wirklich gefährlich. Wir müssen vor dem Geröllfeld, das müssen wir noch schaffen. danach die Wege gehen, also der kleine Matschweg da am Fluss entlang, aber das Geröllfeld, was 5 Kilometer entfernt ist, das müssen wir noch vor der Dunkelheit schaffen, weil sonst brechen wir uns da, ne? Ich so, okay. Und das war dann die blödste Entscheidung meines Lebens. Ja, wir versuchen es.
Hast du dann auch überlegt, okay, den Rucksack lasse ich jetzt da mit allen Sachen und
da war ich dann doch zu, da wollte ich doch mitnehmen. Das habe ich nicht überlegt, aber dann kamen wir, mussten wir dieses Latschenkiefer, die wieder zurückmachen. Und dann mussten wir ja Gas geben. Ja. Diesmal konnten wir nicht irgendwie mal Pause machen, Gas geben, weil wir mussten vor der Dunkelheit wirklich über das Geröllfeld gekommen sein. Weil das ist wirklich gefährlich, das Geröllfeld. Da musst du, also, das sind jetzt solche riesigen Quader gewesen und da musstest du ganz, wenn du im Dunkeln das machst, auch mit Taschenlampe kannst, das ist alles Mist. Wenn du da oben irgendwas brichst, die wissen nicht, wie sie dich da wegkriegen können. Und ja, und dann Gas gegeben und dann darüber und dann die Krämpfe und dann die Waffe. Also die Mauser sah danach aus wie, das Ding habe ich nur noch nach vorne geworfen immer. Hauptsache weg mit dem Teil. Der sagte zwar immer unterladen wegen Bern. Ich so, nee, ich unterlade hier gar nichts. Das Ding ist einfach nur leer, ist einfach nur für mich ein Gehstock in dem Moment. Ja. Am liebsten hätte ich es am Baum gestellt und gelassen, weil du brauchst es beide Hände. Ja. Ja, und ich konnte sie nicht noch um die Schulter machen, weil da war ja schon dieser riesige Rucksack mit dem Seesack oben drauf. Und dann haben wir dieses Geröllfeld geschafft und dann im Dunkeln zurück. Und dann sind wir nachher in den Abhang runtergerutscht, in den Fluss rein. Dann haben wir in den Fluss gehangen, dann wieder raus. Wir kamen wirklich um 12 Uhr nachts, kamen wir in diesem unserem eigentlichen Hauptcamp wieder an. Der Koch total überrascht, was macht er denn hier? Ihr wolltet da oben, ja, wir haben schon Bären geschossen, leider falsch. Alles Mist und ich konnte die ganze Nacht an dem Zelt nicht mehr schlafen. Mein Körper war noch so voller, ja, also eigentlich Batterie total leer, aber das kennt man ja manchmal, wenn man zu viel Sport gemacht hat oder so erschöpft ist, dann kam der Körper, der war noch so im Stresslevel, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe da gelegen, an der Decke geguckt. Das war wirklich, da waren die Batterien mehr als leer. Das war Minus. Ne? Und das brauche ich auch nicht nochmal.
Ich hätte jetzt gedacht, du versuchst es nochmal.
Nein. Nee. Also wenn, dann würde ich es nochmal versuchen auf Kodiak oder so, weil die, glaube ich, auch eine andere Einstellung dazu haben. Da geht es nicht darum, das Problem eigentlich in Kamtschatka ist oder in Russland vielleicht allgemein, der Jagdführer verdient viel an der Trophäengebühr. Also die Trophäengebühr ist hoch. Das heißt, die haben alle ein riesiges Interesse, dass du was schießt. Denen dann aber zu erklären, dass ich nur etwas Altes schießen möchte, das ist denen dann irgendwo egal. Weil am Ende der Jagd wollen die, dass du irgendwas schießt. Und dann wird alles freigegeben. Gut, letzten Endes bist du immer selbstverantwortlich dafür. Ja, und dann in dieser Phase, wie ich gerade beschrieben habe, war das Gehirn ja aus und ich habe immer abgedrückt. Das ärgert mich bis heute noch. Aber in den USA, wie ich so gehört habe, haben die ja eben, ist das ja anders. Du zahlst am Anfang gleich einen dicken, fetten Betrag und dann gibst du vielleicht noch einen schönen Tipp. So, aber der Betrag ist so oder so weg. Ja. Das heißt, der Jagdführer hat sowieso sein Geld verdient, ob du jetzt den Bären kriegst oder nicht. Und dann haben die natürlich, glaube ich zumindest, eher Interesse daran, wirklich darauf zu achten, dass du wirklich einen Alten schießt, ne? Und nicht einfach irgendetwas schießt. Und wenn ich es nochmal mache, wo ich zu Lust zu hätte, dann noch mit Bogen, dann gerne in Nordamerika. Ich glaube, da ist mit dem Fish and Wildlife Department, da ist das, glaube ich, ein bisschen kontrollierter, nachhaltiger.
Ne? Du sprichst gerade an Bogen. Also jetzt kommst du in die nächste Hölle praktisch, weil ich bin ja selbst Bogenjäger, aber ich weiß auch einfach, dass es wir waren ja jetzt mit Kim und Korn jagen. Okay, kommst du auf 70 Meter dran, da ist auch alles schön und gut. Aber ich finde halt, Bogenjagen ist halt noch mal viel schwerer. Also ja. wie siehst du das? Weil ich finde, du musst dir vorstellen, oder jetzt vielleicht die Zuschauer, wenn du jetzt diesen ganzen Pirschweg gerade gemacht hast und du völlig außer Atem bist, die Waffe, wenn du die jetzt dahin hältst, da ist ein Gewicht in der Hand, das ist noch irgendwie in Ordnung, ja, und da kannst du abdrücken und das ist alles, das geht noch. Aber mit dem Bogen fängst du ja so die ganze Zeit dann anzumachen und da fängt es dann an, dass es dann richtig blöd wird.
Ja. Ganz genau. Und ich bin dazu gekommen, ich habe früher als Teenager schon mal Compound-Bogen geschossen, aber das war dann einfach bei uns im Garten. Ohne Visier. Ich wusste, ich kannte mich überhaupt nicht damit aus. Das war so ein alter Holzkompoundbogen, der hat mein Vater aus Montana mal mitgebracht. Heute hängt er an der Wand, weil mir hat mal ein Bogenspezialist gesagt, das Ding ist total was wert. Das ist Holzkompoundbogen, kriegt man heute nicht mehr. Das war irgendwie aus den 70ern, mein Vater hat den mitgebracht. Ich habe da alles falsch gemacht mit diesem Bogen. Ich wusste überhaupt nichts von Visier oder so. Ich habe einfach irgendwelche Pfeile gekauft. Das waren 65 Pfund Bogen. Ich habe da Holzpfeile genommen für die billigsten. Ja, hab irgendwas gekauft, was billig war. dass die vielleicht mal zerfetzen können.
Beim Abschuss dir ins Gesicht, ja.
Keine Ahnung. Ich habe den, glaube ich, bestimmt 100 Mal leer geschossen.
Okay.
Mit Kumpels, ja, hier kannst du ihn auch ziehen. Ja, ja, guck mal hier, ich zieh den. Bam, bam. Hat der alles mitgemacht. Wir wussten es ja auch nicht besser.
Ja.
Wir haben alles möglich. Wir haben Broadheads dann dran geschraubt, voll die Falschen, haben dann irgendwie auf Bäume geschossen und uns gewundert, dass wir den nicht mehr rausgekriegt haben, den Pfeil. Ach nee. Also so hat das angefangen. Und da habe ich dann eben, das war dann eben eher instinktiv. Ja? Und dann haben meine Kinder jetzt wieder angefangen mit Bogen. Oder was ist angefangen? Die haben dann mit Bogen, ja genau, die haben angefangen mit Bogen. Und da hat der Vater dann auch irgendwann Interesse gekriegt. Hat, hast ja früher auch mal gemacht. Hab mir diesen alten Holzbogen wieder angeguckt und dachte, guck mal auf YouTube, was heutzutage Bogenjacht ist. Und dann habe ich erstmal wirklich gesagt, oh, da gibt es ja richtig Technik. Ja. Das ist ja was ganz anderes als mein Holzcompound von damals. Und dann bin ich eben zu so einem Bogenladen gegangen. Allerdings muss ich da sagen, ja, ne, ich kannte die ganzen Bogenjagdläden nicht, die es so ein bisschen gibt in Deutschland, sondern bin zu irgendeinem gegangen, der näher ist, weil ich persönliche Beratung wollte. Und die hatten auch keine Ahnung von Bogenjacht. Die haben mir einen Bogen verkauft, nur weil er Camouflage war. Hieß es, ja, ist ein Jagdbogen. Jagdkompoundbogen, nur weil er Camouflage war. Die Experten nachher haben mir gesagt, nee, das ist eigentlich ein Sportbogen, der Sportcompoundbogen, der in Camouflage ist. So, irgendein Visier dran gebaut. Naja, bin ich damit dann nach Namibia geflogen, hab bei uns im Garten geschossen, geübt und dann nach Namibia geflogen. Dann sagte der Berufsjäger sofort, das ist ein Sportbogen. Ist jetzt nicht das Ideale fürs Jagen, ist auch ziemlich laut. Und aber egal. So, und dann musste ich aber auch da erstmal richtig lernen. Habe auch ein, zwei Schüsse gemacht, die nicht gut waren. Und habe dann auch kurz überlegt, ist das jetzt das Richtige? Aber habe ich gesagt, nein, das machen andere auch, die kriegen es auch hin, das willst du jetzt auch lernen. Also so, Punkt. Und dann wurde ich da wirklich richtig unterrichtet.
Ja.
Vom guten Profi. Und der hat mir dann wirklich alles gesagt, wie, wo ich hinschießen muss. Nicht hinter das Blatt, dann bist du viel zu schnell im Magenbereich oder so. Aufs Blatt. Vertrau dich aufs Blatt und so. Und da musste ich mich zu zwingen, weil ich hatte viel zu sehr noch von der Büchse her diese Sachen hinter das Blatt aufs Blatt schießen. Ja, so, damit du auch wirklich nicht zu weit hinten abkommst. Und dann habe ich das geübt. Und ja, und dann habe ich eben auch gemerkt, ja, das ist einfach nochmal wirklich eine andere Nummer, da ranzukommen. Dann auch taktisch nochmal anders. Eine Waffe kann ich relativ schnell erheben, ohne großartige riesige Bewegungen zu machen. Dieses Bogenspannen ist eine riesige Bewegung, die du machen musst in dem Moment. Da musst du ja das versteckt machen und dann möglichst, ne, oder wenn das Tier gerade nicht guckt und dann den Bogen gespannt halten. Und was ich beim Bogen auch toll finde, ist, man muss körperlich üben. Ja. Wenn man mehr schießen will, stärkere Tiere schießen will, muss ich mehr Pfund schießen. Bei einer Büchse, den abzukrümmen, ist jetzt keine große Kraftaufwand, muss ich keinen Sport für machen. Nimmst einfach ein dickeres Kaliber und jagst. Und so habe ich das dann, und das macht eben wirklich Spaß mit dem Bogen, finde ich.
Ich glaube auch, dass die, was die andere Sache nochmal beim Bogen ist, ist, du hast gerade gesagt, körperlich üben, aber ich denke auch, dass man beim Bogenschießen, unterbrich mich, wenn ich da falsch liege, aber ich bin jetzt jemand, der dann auch wirklich versucht, also wenn es dann zu einer Jagd geht, dass ich mindestens 100 Pfeile am Tag schieße, ja, wo ich dann sage, okay, das muss alles passen, schieße auf 20, 40, 50 Meter, hier auch bei mir im Garten, und wenn wir dann noch in Namibia sind, kann man ja auch mal auf 70 Meter ein paar Gruppen schießen, aber du hast manchmal dann auch welche dabei, habe das schon ein, zwei Mal gesehen, die dann sagen, ja, ich habe mir mal einen Bogen gekauft und ich probiere das mal. Erstens ist das Problem, dass die Leute, also es kommen ja so viele Faktoren noch vielleicht für die Zuschauer. Wenn man den Bogen jetzt eingeschossen hat, heißt das aber auch immer noch nicht, dass wenn man einen Broadhead, also eine Jagdspitze hat, dass die Jagdspitze tatsächlich dahin schießt, wo man überhaupt vorher den Bogen eingeschossen hat. Also das ist auch nochmal, da kommt Paper-Tuning dazu, könnt ihr ja alles mal googeln. Das ist nochmal so eine ganze Welt für sich. Aber ich finde, dass die, sagen wir mal, die richtigen Bogenjäger und die auch da wirklich dabei sind, das ist schon cool, das zuzugucken. Ne? Auch gerade, wenn du dir die Filme anguckst von den Amerikanern, von Cameron Haynes oder von Chris B. Das ist schon echt, da krieg ich jetzt Gänsehaut, weil das halt so ist auch nicht invasiv, ne? Also du hast kein Geräusch. Die Tiere wissen meistens nicht, von wo der Schuss herkam.
Ja, genau.
Ich find's die coolste Variante. Und vor allen Dingen ein Bogenjäger, der weiß auch dann richtig, wie man mit einer Waffe jagt, weil es einfacher danach wird.
Ja, genau. Man muss noch mal mehr als bei Kim und Korn. Also das war auch wirklich der Punkt des Bogen, noch mal einen Sprung mehr näher ran. Wie du schon sagst, man muss viel üben. Also ich habe zum Glück einen großen Garten und kann da auch bis 70, 80, 90, 100 Meter schießen. und habe da auch mittlerweile schon so einen richtigen Parcours mir, die ganzen 3D-Tierchen stehen da und aus verschiedenen Winkeln. Ich habe auch so dieses Baumhaus meiner Kinder nutze ich so als, ne, von oben mal zu schießen, so als Art Highstand-Übung. Und ja, du musst wirklich das alles, das ist eine neue Wissenschaft, diese ganen Grain und Pfeilgewicht und Broadheads
und wie das Wild stehen kann, ne? Und wie
genau.
Das Quarters und
alles. Ganz genau, ist, genau. Ja. Das ist was anderes eben, ne? Und ja, und das, das alles macht Spaß neu. Und ja, ist für mich aber auch noch so eine Wissenschaft. Also da muss ich, auch technisch muss ich da auch noch ein bisschen mehr lernen. Aber das Schießen, das klappt schon wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich habe da jetzt auch so ein paar Leute gefunden hier in Deutschland, die da auch wirklich einem auch gut beraten haben, was jetzt Bogenkauf angeht und so. Auch wenn ich immer noch sagen muss, die Leute, die richtig Ahnung haben, sitzen natürlich in Amerika oder sitzen in Afrika, die das viel machen. Die ganzen Deutschen, die meinen, sie hätten Ahnung. Ja, ich glaube, wenn ich dann in den USA mit Leuten spreche oder in Namibia oder so mit Leuten spreche, die das tagtäglich machen, die damit aufgewachsen sind, die haben natürlich schon viel, viel mehr Ahnung als der Deutsche, der ab und zu mal Ungarn fliegt. Ne? Das ist schon mal was anderes. Ne?
Nein, es ist, ich bin ja selbst, ich find's mit dem Bogen richtig cool, aber wenn ich das mal so sehe, du machst natürlich viel weniger Beute, das kommt natürlich auch dazu.
Ja, ne? Ja, klar, ganz klar. Also wir waren jetzt in Namibia mit der Familie und da habe ich jetzt 3 Tage bin ich jetzt hinterm Eland hergepirscht mit dem Bogen. Das ist nochmal was ganz anderes, weil es darf ja kein Ast im Weg sein, kein Grashalm. Das mit der Waffe hätte ich ihn schon nach 2 Tagen wahrscheinlich gekriegt. Und wir haben 4 Tage haben wir gebraucht, um dann einmal in Schussposition zu kommen. Und ja, und ganz viele Möglichkeiten vorher, wo wir nah rangepirscht sind, hätten mit der Waffe funktioniert. Aber
hast du bekommen?
Ja, ja, dann haben wir gekriegt. Weitmann Zeit. Und das ist schon wirklich Pirsch, Bogen und dann auf Eland. Das ist schon, das, da geht nicht viel mehr drüber. Weil es wirklich eh schon auf der Pferd unheimlich schwierig ist, ja, die zu kriegen. Und es war trocken, es war überknackte. Also ich habe eh schon die meiste Zeit beim. Das Einzige, was mich beim Bogen stört, ist das Tragen.
Ja.
Dieses Ding ist einfach nervig. Wenn du durchs Dickicht kriechen musst, alles bleibt hängen, du musst auf die Sehne aufpassen, dass du nicht an den ganzen Dorn permanent, nachher geht's dir dann doch irgendwie kaputt oder so, passt irgendwie aufs Visier auf, dass es nicht zu viel in die Büsche kommt, weil du immer denkst, dass die irgendwas abkriegen. Bei einer Kim- und Korn-Waffe, die kannst du als Gewehrstock nutzen, da kannst du die Büsche mit wegdrücken und so. Bogen musst du, ne? Das ist der einzige Nachteil, finde ich.
Aber ansonsten ist es eine schöne
Art. Schön,
ja, Spaß. Du hast eben gesagt Uganda. Jetzt habe ich gehört, dass du da auch mit dem Bogen hinfährst.
Ja, erst geht's nach Grönland jetzt demnächst, ganz oben hoch in den Norden von Grönland.
Ja.
Weil ich auch da wollte, ich wollte nicht um Kangerlussuaq da rumjagen. Das ist viel so, ja, so.
Auf was geht's?
Moschusochse und Rentier. Mhm. Und ich war jetzt erst in Spanien auf Steinbock. Und jetzt geht's nach Grönland, aber da fliegen wir dann nachher nochmal von Kangerlussuaq nochmal hoch in den Norden mit dem Hubschrauber in wirklich eine Gegend, die wirklich komplett einsam ist, wo sonst keiner jagt. Da gibt's auch nur ein kleines Camp. Bin ich sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen interessiert mich da aber auch der Moschusochse, ja, das ist eine interessante Wildart, glaube ich. So eine Urzeit-Wildart irgendwie. Aber da interessiert mich vor allen Dingen das dicke Eisschild. Das würde ich auf alle Fälle mal sehen. Und das verbinde ich dann eben mit der Jagd. Also auch da war wieder das Ziel, nicht unbedingt die Wildart, sondern vor allen Dingen Grönland. Das ist Natur. Auch so. Ja. Ja, die Natur da einfach mal zu erleben. Und dann geht's Ende, Anfang November, glaube ich. Oder Mitte November. Mitte November geht's nach Uganda. Karamoja, die Gegend einfach mal. Ne? Wer kennt Karamoja Bell nicht? Wer hat das Buch nicht gelesen? Und da oben einmal jagen, ne? Das soll ja wirklich noch die Perle Afrika sein irgendwie. Ja. Und ja, das alles, wie gesagt, alles auch mit dem Bogen. Und das Schöne jetzt ist, da mit dem Bogen daran, da habe ich jetzt wieder einen Grund, ja, ne? Man muss Fitnesstraining machen, man muss ins Fitnessstudio gehen. Ich habe jetzt mir selber in der Firma so eine Art Fitnessstudio gebastelt, wo ich wirklich Geräte mir angeschafft habe, wurde gewusst eben, ne? Weil du musst Muskelgruppen ja trainieren, die du sonst eigentlich nicht so trainierst. Manchmal gibt es Leute, das sind solche Hühn, den gibst du den Bogen und die kriegen den nicht gespannt. Ja. Und du denkst, hey, du hast so einen Oberarm, warum kriegst du den Bogen nicht gespannt? Ja, weil diese Muskelgruppen so speziell sind, die du einfach, ne? Und das ist das Schöne daran eben, dass man jetzt sagt, okay, ich habe ein Ziel, ich will den Bogen auf 80 Pfund kriegen. Aktuell ziehe ich sauber 70. ja, müssen da bis November eben nochmal 10 Pfund drauf. Und die musst du ja nicht nur einmal ziehen, sondern sollst du schon mehrfach ziehen können, dass du es auch sauber hinkriegst und so. Und du hast das eben so eine Herausforderung. Ne? Und das macht auch Spaß nochmal zusätzlich.
Und dann geht es aber auch direkt auf Großwild oder Büffel. Dangerous Game, Büffel.
Büffel, genau. Okay. Büffel, ne? Das ist so eine Wildart, wo ich denke, für mich jetzt, auch wenn ich natürlich jetzt da jetzt kein Experte bin, denke ich, das kann man noch vertreten. Ah, ob Leute wirklich einen Elefanten mit dem Bogen jagen müssen, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe ja nun auch schon Elefanten in meinem Leben gejagt und irgendwo meine ich einfach, ist dann oben eine Grenze für so einen Bogen.
Ja.
Natürlich wird es andere geben, die sagen, das geht, nimmst du 120 Pfund, oh, die musst du dir erstmal ziehen können. Aber trotzdem glaube ich, wenn du da einmal einen Knochen triffst, dann hast du da eine ganz bescheuerte Nachsuche. Und dann ist der Punkt auch.
Ich finde, dann muss es auch nicht sein.
Ja, muss es das noch sein? Nein. Das ist dann doch auch nur, das ist dann Blödsinn, meine ich. Und, aber Büffel bin ich fest von überzeugt, dass das noch geht. Das
ist ja genau das gleiche Gewicht wie ein Eland.
Ja, genau, ja. Genau. Und da nehme ich dann einen schieße ich mit Doppelbüchse und einen schieße ich mit Bogen, um dann auch mal für mich nochmal so zu gucken.
Was für eine Spitze nimmst du dafür?
Iron Will. 250 okay. Grain.
Ja.
Da ist der ganze Pfeil dann vom Setup nachher irgendwo so bei 900 Grain und 950 Grain liegt. Ich hoffe, dass mein Visier, weil ich habe so ein ganz komische mir angewöhnt, mein Piep im Vergleich, die Distance von Piep zum Loop, die ist nicht besonders lang, obwohl ich ein großer Kerl bin. Und das Problem ist, dass dann das Visier sehr weit runter muss,
ja,
um weit schießen zu können. Und dann komme ich aber irgendwann an den Pfeil ran.
Genau.
Oder an die Vans ran. Und da muss ich natürlich aufpassen. Und aktuell kann ich jetzt mit meinem Visier 50 Meter. Mehr nicht. Weiter konnten wir es nicht runter machen. Jetzt habe ich irgendwas mit 570 Grain, das komplette Setup.
Das wird dann noch interessant.
Ja, also höchstwahrscheinlich gehen dann echt nur so 25, 30 Meter. Ne? Aber das wollen wir auch. Das, ne? Weil einfach, ne, dann kann ich nicht weiter runter. Und ja, ich muss ja schon Gewicht haben beim Pfeil. Ich kann ja nicht mit so einem 600 Grain Pfeil da jagen.
Nee.
Ja? Und ja, das wird noch eine Herausforderung. Aber das ist so, ich will mir das jetzt aber auch nicht umgewöhnen, dass ich das Piep höher setze, weil ich habe jetzt mal einen Ankerpunkt gefunden. Und wenn ich da jetzt irgendwie rangehe, oh, vor so einer Geschichte, nein, brauche ich nicht. Das ist jetzt eben so mein Handicap.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns so viele Geschichten erzählt hast. Ich glaube, ich könnte noch 5 Stunden weiter zuhören. Also ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich noch Gesprächsbedarf gibt. Wahrscheinlich, wenn du deine Yacht mit dem Bogen gemacht hast, würde ich dich auch sehr gerne nochmal einladen, wenn gerne du vorbeikommen würdest. Ja. Dann machen wir das an einem späteren Zeitpunkt und trinken nochmal ein Glas Whisky hier zusammen.
Genau, dann abends.
Sehr gerne. Genau.
Gerne.
Henrik, vielen Dank, dass du da warst. Und
vielen Dank, Maximilian. Ja.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, abonniert. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde unterstützt von Krieghoff.